Einen schönen guten Morgen hier in der Herbstsonne. Heute geht es um das Thema, entschuldige mal, warum Vergebung so schwer ist. Und ich will starten mit dem Zitat von Hans-Peter Reuer. Der hat einmal gesagt, was beunruhigt dich mehr beim Bibellesen? Die Dinge, die du nicht verstehst, oder die Dinge, die du verstehst, aber nicht lebst. Und ich fand das ein Satz, der mich sehr getroffen hat. Oft ist so, wir lesen vielleicht dieses Buch und schauen da rein und denken, das ist manches so kompliziert, vielleicht gerade die Stellen, die der Christian kurz angesprochen hat, was in der Offenbarung ist oder so. Und da ist man manchmal vielleicht beunruhigt. Ich verstehe das alles gar nicht. Ich glaube, beunruhigender sind die Dinge, die eigentlich so klar zu sein scheinen, zumindest für den Kopf, aber doch so schwer zu leben sind. Und das Thema, um das es heute geht, Vergebung, ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür. Eigentlich ist das das kleine Einmaleins von Menschen, die Jesus nachfolgen. Vergebung, das war das, was eigentlich der Lebensauftrag Jesu war. Das war der Grund, warum er auf diese Welt kam, um Vergebung für die Menschen zu erreichen. Und ich will heute mit euch dieser Frage nachgehen, warum ist Vergebung eigentlich so schwer? Wo liegt denn das Problem? Es ist eigentlich ja so einfach zu verstehen, einfach irgendwie, ja, da hat einer was falsch gemacht und der andere sagt, ja, Entschuldigung, und du sagst, ja, okay, alles gut, und dann ist die Sache ja geritzt. Ist doch eigentlich gar nichts Kompliziertes. So scheint es zumindest. Wir wollen heute ein bisschen tiefer graben, aber ich will das nochmal betonen, eigentlich ist es das kleine Einmaleins. Deshalb wird heute nicht viel Neues dabei sein, sondern eine Erinnerung daran, was Leben mit Jesus eigentlich ausmacht. Warum ist Vergebung so schwer? Ich will euch die Antwort vorausschicken schon mal und euch einladen, damit zu denken. Ich glaube, Vergebung ist hauptsächlich so schwer, weil sie in unseren Augen ungerecht ist. Und deshalb wollen wir am Anfang einmal uns anschauen, was ist Gerechtigkeit und warum ist das so wichtig, wenn es um Vergebung geht. Und als erstes ist, glaube ich, dabei wichtig zu sehen, dass Gott gerecht ist. Und dass er uns Menschen ein Empfinden, ein Gefühl, eine Ahnung dessen ins Herz gelegt hat, was Gerechtigkeit bedeutet. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gerne aufschlagen. Wir werden heute einige Bibelstellen betrachten bei diesem Thema. Nicht einen fortlaufenden Text, sondern viele einzelne Bibelstellen, weil das Thema Vergebung sich durch dieses ganze Buch durchzieht, haben wir heute verschiedene Stellen. In Römer Kapitel 2, Vers 15, da steht es nämlich drin, dass Gott das Gesetz in die Herzen der Menschen geschrieben hat. Und zwar unabhängig davon, wo du herkommst, welcher Volksgruppe du angehörst, welche Sprache du sprichst. Jeder Mensch hat von Gott ein Empfinden für Gerechtigkeit ins Herz gelegt bekommen. Oder für das Gesetz. Und an einem Gesetz können wir sehen, was Recht und was Unrecht ist, was Gerechtigkeit ist und was Ungerechtigkeit ist. Und dort im Römerbrief geht es darum, dass Paulus schreibt, kein Mensch hat jemals eine Ausrede, wenn er mal vor Gott steht und sagt, ja, ich habe ja nicht gewusst, dass das falsch ist. Dann sagt Gott, doch, in deinem Herzen wusstest du eigentlich, was Recht und Unrecht ist. Zumindest in den groben Dingen. Für mich ist das einer der Beweise, dass unser Leben nicht einfach so durch Zufall entstanden ist. Es ist das Empfinden für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Du kannst mal mit deinem Arbeitskollegen, du kannst ihn mal fragen, ob es denn gerecht, so etwas wie Gerechtigkeit gibt. Wenn man heute mit Leuten spricht, dann wird ja vieles sehr relativiert. Also es gibt keine echte Wahrheit mehr. Wenn es keine Wahrheit mehr gibt, gibt es eigentlich auch keine Gerechtigkeit mehr. Weil die Wahrheit sagt, was Gesetz ist, was richtig ist und was falsch ist. Und heute leben wir in einer Zeit, wo man sagt, ja, alles ist irgendwie richtig und falsch und jeder kann sich das so ein bisschen selbst zurechtbiegen. Und du kannst mal deinen Arbeitskollegen fragen, ob er denn glaubt, dass es Wahrheit gibt. Und viele werden dir sagen, nee, so eine absolute Wahrheit gibt es nicht, weil es gibt ja auch viele Wege zu Gott. Ja, war letztens in den Bergen und da stand so ein Schild oben am Gipfelkreuz, da stand, alle Wege führen zu Gott und einer führt über die Berge. Ich glaube, das drückt aus, wie heute gedacht wird. So, jeder kann sich seinen Weg zum Heil selbst ein bisschen zurechtstricken. Und ich glaube, wenn es um Gerechtigkeit geht, da kommen wir der Sache manchmal ein bisschen auf die Spur. Wenn du mit Leuten sprichst und fragst, glaubst du denn, dass es Gerechtigkeit gibt, dass es so etwas wie Wahrheit gibt, und die Leute sagen nein, dann frag sie mal, wie ist das denn, wenn ein Kind misshandelt wird? Ist das richtig oder falsch? Und ich glaube, er wird dir sagen, dass es falsch ist und dass so etwas Bestrafung braucht. Wenn du jetzt nach Südamerika gehst oder in die Mongolei und fragst dort Menschen, ist es falsch, ein Kind zu missbrauchen? Ich glaube, egal wo du auf diesem Erdkreis hinkommst, es wird dir fast jeder dieselbe Antwort geben. Das ist falsch. Das ist nicht gerecht. Und es bedarf einer Strafe. An solchen Dingen wird manchmal klar, dass es gar nicht so einfach zu sagen, ja, es gibt keine Wahrheit. Dann gibt es auch keine allgemeingültigen Gesetze und Regeln mehr, was Unrecht angeht. Und ich glaube, dass so ein Punkt, wo sich die Menschheit einig ist, ein Kind zu missbrauchen, das ist ganz grundsätzlich falsch. Und ich glaube, wenn wir solche Dinge sagen können, dann muss es eine allgemeingültige Wahrheit geben. Es gibt so etwas wie Gerechtigkeit. Gott hat in uns einen Gerechtigkeitskompass installiert, der unabhängig, zumindest ein Stück weit unabhängig ist von unserer Erziehung, von unserer Herkunft und von unserer Kultur. Und wisst ihr was? Das ist etwas Gutes. Es ist etwas Gutes, dass wir ein Gerechtigkeitsempfinden haben und dass wir sagen können, das ist richtig und das ist falsch. Das hat Gott in uns hineingelegt. Warum? Weil wir Ebenbild Gottes sind, weil er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und er hat gesagt, ich bin der gerechte Gott. Und das, was ich als gerecht erachte, sollt auch ihr als gerecht erachten. Was ich als unrecht erachte, sollt auch ihr als unrecht erachten. Und hier ist aber auch schon das Problem, unsere Gerechtigkeit, unser Empfinden für Gerechtigkeit macht uns Vergebung so schwer. Gerechtigkeit und Vergebung passt nicht so gut zusammen. Weil es ist, ist doch irgendwie ungerecht, dem anderen zu vergeben. Wenn der mir was kaputt macht, dann ist doch ungerecht, wenn ich einfach sage, ja, ist nicht so schlimm. Irgendjemand muss ja dafür bezahlen. Also irgendjemand muss ja für den Schaden aufkommen. Und es ist ungerecht, wenn ich einfach sage, nee, das passt schon. Eigentlich muss ich dem anderen genau dasselbe kaputt machen. So war es im jüdischen Gesetz auch verankert, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das wurde in der Praxis nicht immer so gelebt. Ja, man hat dann meistens so Ausgleichszahlungen gemacht. Aber irgendwie ist das Gerechtigkeit. Man kann nicht einfach sagen, ja, das ist halt so passiert, ist nicht schlimm. Ungerechtigkeit, die passiert, die ist schlimm, immer in Gottes Augen. Ohne Ausnahme. Und da kann man nicht einfach sagen, ach, passt schon. Und wenn ich jetzt dem anderen sage, ja, ist schon gut und ja, nicht so schlimm, passiert halt, gell? Das ist ungerecht. Das geht vielleicht bis zu einem gewissen Maße. Aber wenn wir dann mal an die krassen Sachen in unserem Leben kommen, wenn andere Leute uns über den Tisch ziehen oder so übervorteilen, dass wir keine Kohle mehr haben oder jemand dir den Partner ausspannt, dann sieht das schon anders aus. Da können wir nicht einfach sagen, ja, passt schon. Das ist ungerecht. Das Faszinierende ist nur, dass Gott Gerechtigkeit anders definiert hat. Nicht einfach nur Ausgleich, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Gott sagt, wenn der Geschädigte, der durch Sünde Verletzte, Gekränkte, Verachtete vergibt, dann ist das gerecht. Das hat Gott nicht einfach nur gesagt, sondern das hat er selbst gelebt. Und Gott erlebt es immer wieder jeden Tag. Er wird fortlaufend von uns gekränkt, verachtet, verletzt, indem wir Dinge tun, die in seinen Augen ungerecht sind. Und Vielleicht denken wir, ja gut, das ist ja so. Gott hat es ja gesagt, er ist barmherzig und vergibt. Und ich glaube, manchmal ist uns das gar nicht so sehr bewusst. Die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes, die uns, ist uns so alltäglich geworden wie die Butter morgens auf dem Frühstücksbrot. Ist irgendwie selbstverständlich. Und wir feiern auch diese Art von Gerechtigkeit, wenn Gott sagt, ja, ich bin zwar gekränkt, verletzt, aber ich vergebe euch alles. Ist jetzt super, da freuen wir uns drüber. Ist auch ein Grund zum Freuen. Aber bei einem Kind würden wir sagen, weil Gott hat für Sünde und Dinge, die wir falsch tun, Strafe angedroht. Wenn man bei einem Kind immer wieder Strafe androht und sie nicht durchzieht, ja, dann sagt man, ja, das ist ein verzogenes Kind, so ein verzogener Bengel. Da sagen die Eltern immer, ja, das und das und das passiert, wenn du das und das machst, aber nie passiert was. Was macht das Kind? Es schiebt die Grenzen immer weiter raus und ist eine, wo wir sagen, ja, das ist ein verzogenes Kind, das kriegt nie mal Grenzen aufgezeigt und nie die Konsequenzen seines Handelns muss es tragen. Ich glaube, manchmal sind wir wie so verzogene Kinder, weil wir denken, ja, wir können mit Gott alles machen und letztendlich, ja, er vergibt ja so pauschal, passt schon. Manchmal sind wir, glaube ich, so verzogene Kinder, weil wir Gerechtigkeit oder Vergebung von Gott ja so leichtfertig hinnehmen und manchmal nicht verstehen, was das bedeutet. Und deshalb will ich das heute noch ein bisschen weiter ausführen. Wir haben gerade gehört, Gott ist gerecht. Und wenn es um Vergebung geht, dann gibt es zwei Sachen, die ich mir persönlich immer wieder sage. Und zwar, die erste Sache ist, wenn man anderen Menschen vergeben muss, ist eine Sache ganz wichtig, und zwar, dass Gott gerecht ist. Wenn ich das nicht weiß und das nicht glaube, dann fällt es mir mit dem Vergeben bei anderen Menschen ganz schön schwer. Und deshalb sage ich mir immer wieder zwei Sachen. Das erste ist, Gott ist absolut gerecht und er wird sich letztendlich drum kümmern. In Römer 12, Vers 19, da steht ein ganz spannender Vers. Da steht, die Rache ist mein, der Herr wird vergelten. Der ist mir immer ganz wichtig geworden. Ist jetzt ja, vielleicht nicht so ein Vers, den man an der Konfirmation irgendwie kriegt oder so, gell? Aber doch ein Vers, der mir in der Praxis ganz oft hilft, weil ich sage, Gott wird sich drum kümmern. Er schafft letztendlich Gerechtigkeit. Als ich Theologie studiert habe, hat einer die Kasse geklaut, die Kopierkasse geklaut, immer wieder. Sowas passiert sogar am biblischen Seminar. Das ist so, das sind auch Menschen. Und da haben wir versucht, das rauszufinden. Es hat nicht richtig funktioniert. Und da haben wir einen Zettel geschrieben und haben den vor die Kopierkasse gemacht. Der Herr wird's vergelten, die Rache ist mein. Hat sogar geholfen. Und ich finde es ein wichtiger Vers, weil er einfach sagt, ich muss nicht selbst für meine Gerechtigkeit sorgen, sondern Gott tut es letztendlich. Jede Ungerechtigkeit, die mir widerfährt, Gott wird sich drum kümmern. Er wird es letztendlich regeln. Das ist für mich das Erste, was ganz wichtig ist. Wenn ich das nicht wüsste, müsste ich immer wieder selbst dafür sorgen, dass ich meine Gerechtigkeit bekomme. Und das Zweite ist, was auch ganz wichtig ist, wenn ein Mensch Gott um Vergebung bittet oder mich und meint es nicht ernst, wird Gott sich auch drum kümmern. Wisst ihr, es ist manchmal so, es gibt ja so einen Spruch, ja, ich vergebe dir, weil ich muss, gell, weil ich halt Christ bin. Und manchmal hat man so den Eindruck, das wird auch so gelebt. Ja, als Christen müssen wir ja vergeben, gell? Und dann kommt der andere und entschuldigt sich und irgendwie hast du das Gefühl, ja, das hat er jetzt gesagt, irgendwie, weil er muss. Hat er das überhaupt wirklich ernst gemeint? Vielleicht hast du das auch schon erlebt bei deinem Partner oder bei deinen Freunden. Ja, der hat zwar um Vergebung gebeten, ja, aber beim nächsten Mal ist gleich wieder dasselbe passiert. Und immer wieder und immer wieder hat er das überhaupt ernst gemeint. Wisst ihr, was da auch das Tolle ist, die Gerechtigkeit Gottes. Ich weiß, wenn diese andere Person es nicht ernst gemeint hat und mich verarscht hat mit ihrer Vergebung, sage ich jetzt mal ganz krass, dann kümmert sich Gott drum. Auch da. Und wenn diese Person es ernst gemeint hat und es immer wieder passiert, ich meine, wir sind Menschen, dann ist es bei Gott vergeben. Das ist für mich das Tröstliche zu sagen, wenn ein Mensch es ernst gemeint hat vor Gott, dann ist es vergeben. Und wenn er es nicht ernst gemeint hat, dann kümmert sich Gott auch drum. Er lässt das nicht einfach hinten runterfallen, weil er jedem Menschen ins Herz sieht, was wir nicht können. Aber das beruhigt mich, zu wissen, Gott kümmert sich drum. Und der Glaube an Gottes Gerechtigkeit sollte uns, wenn es um Vergebung geht, eigentlich entspannen. Zu sagen, Gott wird sich drum kümmern, auch wenn ich mich hintergangen oder übervorteilt fühle und irgendwie noch nicht mal eine Entschuldigung oder ein es tut mir leid gehört habe. Gott wird sich drum kümmern. Und wir müssen unser Ego nicht selbst füttern und unsere Gerechtigkeit selbst schaffen, sondern wir sollen vergeben und um Vergebung bitten. Darum geht's. Ein Stück weit geht's dabei um Kontrolle. Ich gebe die Kontrolle ab. Darüber, ob ich gerecht, gut, richtig behandelt wurde und ob ich in meinem Leben nicht von anderen übervorteilt wurde. Ich gebe die Kontrolle darüber ab, Gerechtigkeit schaffen zu müssen. Das ist was Entspannendes. Und das ist ganz wichtig, wenn es um mich geht. Wir sollten niemals die Kontrolle als Christen abgeben, wenn es darum geht, Gerechtigkeit für andere zu schaffen. Wenn ich sehe, jemand wird schlecht behandelt, dann bin ich dafür verantwortlich, dass das aufhört. Aber wenn es um mich selbst geht, um meine eigene Gerechtigkeit, um mein eigenes Recht und meinen Stolz, dann dürfen wir da gerne die Kontrolle an Gott abgeben und sagen, du kümmerst dich letztendlich drum. Was ich tun soll, ist dem anderen vergeben, aber nicht für Gerechtigkeit zu sorgen. Bei mir selbst können wir das lassen. Für andere ist es wichtig, sich dafür einzusetzen. In Sprüche 28, Vers 13, da steht auch ein spannender Vers. Im Alten Testament ging es auch schon um Vergebung, nicht einfach nur Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da steht nämlich, wer seine Sünde leugnet, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, dem wird Barmherzigkeit widerfahren. Wenn ich Kontrolle abgebe und Gott sage, kümmer du dich drum, dann kümmert er sich drum. Ich will noch ein bisschen praktisch werden. Wenn Gott wirklich Gerechtigkeit ist und er sagt, vergeben bedeutet Gerechtigkeit. Es ist ungerecht, wenn jemand uns verletzt und sich falsch gegen uns verhält. Das ist immer ungerecht, aber es ist gerecht, wenn wir ihm vergeben. Das ist das Abgefahrene bei Gott, weil er Gerechtigkeit neu definiert. Und ich will das mit einem Beispiel deutlich machen, was Vergebung bedeutet. Und ganz praktisch, stell dir vor, du hast dein bester Freund, du erzählst ihm ganz viele Dinge und du hast so eine Sache, du sagst, boah, das fällt mir jetzt schwer, aber ich will dir trotzdem ein Geheimnis anvertrauen. Und du erzählst es deinem Freund und oder deiner Freundin, vertraust ihm ein Geheimnis an und sagst, ey, natürlich, das ist ein Geheimnis, es bleibt unter uns, es darf nie ein Mensch erfahren. Du kommst nächste Woche auf die Arbeit oder wo auch immer hin, wo ihr euch trefft und du merkst, die Leute schauen dich komisch an. Wenn du dich umdrehst, dann reden sie irgendwie über dich und schon kommt auch der erste dumme Spruch und du merkst, und dir fällt das Leben aus dem Gesicht, weil du merkst, die Person weiß was, was eigentlich nur mein bester Freund wissen sollte. Und du brauchst gar nicht viel zu rechnen, weil du weißt, mein bester Freund muss es weitererzählt haben. Und so war es auch, das bekommst du mit. Er hat es direkt am nächsten Tag brühwarm allen Leuten erzählt. In so einer Stammtischrunde zum Besten gegeben. Und in dem Moment würde man am liebsten sterben oder im Boden versinken. Aber jetzt stehst du da. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, dich zu verhalten deinem Freund gegenüber. Als erstes hast du die Möglichkeit, ein Stück weit Gerechtigkeit zu üben. Alles das, was sie dir jemals anvertraut hat, gibst du zum Besten, postest es auf Instagram, malst ein Plakat, machst es überall bekannt, um irgendwie den Schmerz, der dir zugefügt wurde, ein bisschen auszugleichen. Das ist wie wenn du an einer Stelle verletzt wirst am Körper, und dann nimmst du die bloße Hand und schlägst fünfmal gegen die Wand, das tut gut. Ja, auf einmal tut es links am Fuß nicht mehr so weh, weil dann die Hand weh tut. Das ist dann so ähnlich, wie wenn du anfängst, Gerechtigkeit zu schaffen für die Verletzungen, die dir zugefügt wurden. Da kannst du versuchen, da ist natürlich eure Beziehung beendet, aber du kannst nochmal so richtig ablassen, nochmal richtig abladen, das tut mal im ersten Moment richtig gut, weil du das Gefühl hast, Gerechtigkeit ist passiert. Und haben wir gelernt, der Mensch sehnt sich nach Gerechtigkeit, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Und es ist was Gutes zuallererst. Aber es ist nicht gut, sich zu rächen, weil Gott hat gesagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, nicht du. Das ist die Möglichkeit, ein Stück weit Gerechtigkeit zu schaffen. Und kurzzeitig wird dir das gut tun. Es ist wie Essen bei McDonald's. Kurzzeitig tut das richtig gut. Und die zweite Möglichkeit ist, du vergibst ihm. Jetzt merken wir aber schon, das wird schon ein bisschen schwerer. Da dreht sich der Magen schon ein bisschen. Du bist verletzt, du bist gekränkt, du fühlst dich verachtet, du fühlst dich sowas von bloßgestellt vor allen Leuten. Und das von deinem besten Freund, nicht irgendjemand. Das war dein bester Freund. Und jetzt kannst du sagen, du lässt deinen Zorn, deine Wut, deine Enttäuschung, deinen Schmerz, lässt du los. Du entscheidest dich, ihm zu vergeben. Und wisst ihr, das ist das, was Gott als Gerechtigkeit definiert hat, wenn du ihm wirklich vergibst, dann ist es gerecht. Warum? Weil Jesus für uns gestorben ist und gesagt hat, es ist gerecht, dass ich für jemand anderes sterbe, obwohl ich verletzt wurde, ich gekränkt wurde, ich missachtet wurde, vergebe ich. Das ist gerecht. Nicht einfach Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Gerechtigkeit ist, Vergebung zu leben. Es war nicht gerecht, dass dein bester Freund dich verletzt hat, aber es ist gerecht, dass du ihm vergibst. Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil Sünde immer schlimm ist und immer wehtut. Und an dieser Stelle bist du jetzt das Opfer. Ja, der andere hat dich verletzt. Du bist das Opfer. Du konntest nichts dagegen tun. Du warst dem völlig ausgeliefert. Du warst der Sünde des anderen ausgeliefert, hattest keine Chance. Kamst montags auf die Arbeit und alles lag in Trümmern vor dir. Wir haben gelernt, es gibt zwei Möglichkeiten, sich jetzt in dieser Situation zu entscheiden. Und ich will das nochmal aufgreifen mit einem anderen Blickwinkel. Und zwar erstens, du kannst jetzt auf ewig das Opfer bleiben, indem du Beziehung abbrichst und versuchst, noch ein bisschen Gerechtigkeit zu schaffen, indem du dich in irgendeiner Form rächst. Es muss jetzt nicht immer sein, dass du auch ein Geheimnis dann ausplauderst. Es kann aber sein, dass du diese Person auf ewig meidest. Das ist genauso ein Versuch von Gerechtigkeitsausgleich. Gibt verschiedene Formen. Oft ist es so, dass man diese Person auf ewig meidet. Das ist nicht weniger grausam. Vor allem, wenn du das in Beziehungen oder in deiner Ehe so lebst. Dann bist du das Opfer. Du bist das Opfer. Und in dieser Position verharrst du, wenn du nicht vergibst. Du, armer Wicht, wurdest hintergangen, fühlst dich schlecht, badest in Selbstmitleid dein Leben lang und trauerst dieser Beziehung nach, die mal so besonders gewesen ist. Die zweite Möglichkeit, wenn du vergibst, wisst ihr, was dann passiert? Du wirst zum Täter der Gerechtigkeit. Ich erkläre euch, was das bedeutet. Oder wie geht das? Dein Freund kommt nun zu dir, merkt, er hat richtig Mist gebaut und kommt zu dir und sagt dir, hey, was ich getan habe, war falsch und ich will dich um Vergebung bitten. Wisst ihr, was in dem Moment passiert? Dein Freund, der Täter war, ja, der was falsch gemacht hat, der war der Täter, der wird in dem Moment zum Opfer. Warum? Wenn ich einen anderen Menschen um Vergebung bitte und sage, das war falsch, was ich getan habe, wisst ihr, was ich dann tun muss? Ich muss mich selbst demütigen vor dem anderen. Weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, jemanden um Vergebung gebeten hast, das ist demütigend. Du musst deinen eigenen Fehler eingestehen und sagen, das war falsch. Der Täter, der zuvor Verletzung zugefügt hat, wird zum Opfer, indem er sagt, ich biete dir meine Vergebung an und liefere mich jetzt dir aus. Ich kann jetzt nichts mehr tun. Er ist dem vorherigen Opfer jetzt ausgeliefert. Und wenn du jetzt dieser Person vergibst, wirst du zum Täter. Du musst dich dafür entscheiden, zu vergeben. Du wirst zum Täter der Gerechtigkeit. Du hast nun das Steuer in der Hand. Du hast nämlich die Möglichkeit, ihm zu vergeben oder nicht. Du bist nun am Steuer. Du hast die Kontrolle wieder. Wo du vorher Opfer warst und keine Chance hattest, etwas zu tun, hast du nun die Chance, wieder handlungsfähig zu sein. Du kannst nun entscheiden und du kannst sagen, ja, ich möchte dir vergeben. Wisst ihr, das ist eine Verdrehung der Rollen. Derjenige, der zuerst Opfer war, der wird zum Täter, indem er sagt, ja, ich will dir aktiv vergeben, ich habe wieder die Kontrolle. Und derjenige, der vorher der Täter war und Verletzung zugefügt hat, der macht sich selbst zum Opfer. Der macht sich selbst verletzlich, indem er sagt, ja, das war falsch, was ich getan habe, ich will dich um Vergebung bitten. Und das finde ich abgefahren. Wisst ihr warum? Das ist eine Form von Gerechtigkeit. Das ist eine Form von Ausgleich. Derjenige, der Täter war, der einfach schlecht gehandelt hat, muss auf einmal nachempfinden, wie es ist, sich zu demütigen vor dem anderen. Und der das Opfer war, ist in der Position, entscheiden zu können und hat wieder die Kontrolle. Das ist Gerechtigkeit. Ein Vertauschen der Rolle. Wisst ihr, das ist das Maximale, glaube ich, was wir an Gerechtigkeit auf dieser Erde erleben können. Das ist mehr Gerechtigkeit, als der eine schlägt wieder zurück und dann ist es ausgeglichen. Das ist in Gottes Sinne nicht Gerechtigkeit. Gott sagt, wenn du vergibst, das ist Gerechtigkeit, weil die Rollen vertauscht werden. Und wisst ihr, Gott hat es selbst gelebt in 2. Korinther 5, Vers 21. Da steht ein richtig schöner Vers, der das unterstreicht. 2. Korinther 5, Vers 21, da steht, denn der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Jesus war ohne Fehler. Und er hat gesagt, weil Jesus gestorben ist für uns, ist das gerecht. Weil Gott uns einfach so vergibt, ist das gerecht. Das ist Gerechtigkeit. Hier steht es, in dem Vers steht es drin. Er hat den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Das ist Gerechtigkeit. Und diese Vorstellung von Gerechtigkeit, die wir haben, dass es immer einen Ausgleich braucht, das ist auch ein menschliches Denken. Gott hat Gerechtigkeit für unsere Zeit hier auf der Erde neu definiert, indem er gesagt hat, Vergebung bedeutet Gerechtigkeit. Und in der Bibel steht auch, dass Gott für uns starb oder Jesus für uns starb, als wir noch seine Feinde waren. In Römer 5, Vers 10 kannst du das nachlesen. Als wir noch Gottes Feinde waren, hat er sich schon ausgedacht, dass er uns vergibt. Das ist Gerechtigkeit. Und deshalb ist Vergebung so schwer, weil es unser Gerechtigkeitsempfinden ein Stück weit auf den Kopf stellt. Weil wir dabei Gott nicht mitkommen. Und ich will uns nochmal ganz praktisch ein Beispiel geben, wie das aussehen kann, wenn wir Vergebung richtig leben, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Weil ich habe den Eindruck, dass dieses Kleinmaleins, das Christsein, nur sehr schlecht gerechnet wird. Und nicht wirklich so gelebt wird, dass es den Gedanken Gottes widerspiegelt. Ich will erst einmal sagen, wie es nicht geht. Wie Gott sich Vergebung nicht gedacht hat, und zwar erstmal mit dem Wort entschuldige mal. Deshalb habe ich das auch als Titel gewählt für diese Predigt, entschuldige mal. Du kannst dich nicht entschuldigen für etwas, was du getan hast, es ist passiert. Du kannst es dadurch nicht wegmachen. Also allein vom Wort gebraucht, ja, du hast dich jetzt entschuldigt, aber es ist ja trotzdem da. Dann sagt man Entschuldigung und der andere sagt ja, okay, Entschuldigung angenommen. Oder wir sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich das getan habe. Weißt du, was du damit ausdrückst? Deine Gefühle. Wenn du sagst, es tut mir leid, dann sagst du, wie du dich gerade fühlst. Mir tut es manchmal gar nicht leid, wenn ich Menschen verletzt habe am Anfang. Dauert manchmal ein bisschen. Manchmal freut man sich auch drüber, weil man das Gefühl hat, man hat jetzt Gerechtigkeit geschaffen. Gell? Dann tut es einem erstmal gar nicht leid. Dann kann ich das auch gar nicht sagen. Oder, ach, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, der eine sagt dir, ah, du hast mich da verletzt, und der andere sagt, das habe ich gar nicht gewusst, wollte ich nicht. Da ist keine Vergebung passiert. Ob du das wusstest oder nicht, das ist vor Gott keine, macht vor Gott keinen Unterschied. Ob du sündigst ganz bewusst oder einfach so, ist vor Gott kein Unterschied. Es ist schlecht, böse und nicht gut. Und wenn du sagst, das habe ich nicht gewusst, dann ist noch keine Vergebung passiert. Dann drückst du wieder nur aus, was gerade in deinem Kopf vorgeht, aber es ist noch keine Vergebung passiert. Vergebung, wenn sie richtig gelebt wird, braucht ein paar Schritte. Und ich denke, vielleicht sind es ein paar, vielleicht gibt es da noch ein paar mehr. Aber es gibt vier Schritte, die ich für wichtig erachte und die wir aus der Bibel so herauslesen können. Wenn du jemand anderes um Vergebung bittest, dann sag, was du falsch gemacht hast. Meine Frau fragt da manchmal nach, wenn ich sage, ich will mich entschuldigen oder es tut mir leid oder wie auch immer. So kann man mal anfangen, ja, es tut mir leid, ist schon mal gut. Dann fragt sie, ja, was denn? Und das ist am Anfang ein bisschen unangenehm, weil du denkst, ja, jetzt bin ich doch schon zu Kreuze gekrochen, demütige mich doch schon, jetzt will die noch genau wissen, was? Was soll das denn? Aber es drückt genau das aus, es ist zutiefst biblisch. Weil wir benennen sollen, ja, wer seine Sünde bekennt und lässt, steht es im 1. Johannesbrief. Wir sollen sie bekennen, auch voreinander, und sagen, das habe ich falsch gemacht. Das ist wichtig zu wissen für den, der verletzt wurde. Sag erstens, was du falsch gemacht hast. Im zweiten Schritt, sag, dass es dir leid tut. Das ist schon auch wichtig zu wissen. Ja, es ist schon gut zu merken, dem anderen tut es auch irgendwie leid, ja, ob es jetzt mit Absicht oder nicht mit Absicht gemacht hat, aber zu merken, ich habe den anderen verletzt, tut mir leid. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, das ist der wichtigste, ist, ich möchte dich um Vergebung bitten. Versuch einmal, das so zu formulieren, dann merkst du nämlich, dass es eine ganz andere Dimension ist, wenn du zu jemandem sagst, ich möchte dich um Vergebung bitten, oder wenn du zu ihm sagst, entschuldige, dass ich das und das gemacht habe. Versuch einmal, das zu ersetzen. Entschuldige oder es tut mir leid oder das habe ich nicht so gemeint. Fang mal an zu sagen oder zu fragen, ich möchte dich um Vergebung bitten. Mir fällt das viel, viel schwerer, das zu sagen oder das zu fragen, weil dann merkst du, das ist nicht einfach, ja, Entschuldigung, ja, die Umstände waren es und so, jetzt bin ich zu spät, gell, Entschuldigung. Das passt ja auch bei so kleinen Dingen. Aber wenn es um wichtige Dinge geht, dann geht es darum, um Vergebung zu bitten. Ich muss den anderen bitten. Es muss deutlich werden, ich habe etwas falsch gemacht und ich möchte, dass du mir Vergebung zusprichst. Das ist der dritte Schritt. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Versuch das mal genauso zu formulieren. Ich vermute, den meisten wird es schwerfallen. Und die vierte Sache ist auch wichtig. Ich möchte mich in Zukunft bemühen, es besser zu machen. Auch die Absicht zu sagen, ich will es in Zukunft besser machen, ich will mich darum bemühen, ist ein ganz wichtiger Schritt. Jetzt haben wir die eine Seite betrachtet, wie das geht, wenn ich Mist gebaut habe. Ja, und auf den anderen zugehen muss. Und jetzt wollen wir uns noch betrachten, ja, nicht einfach zu sagen, ja, schwamm drüber, gell? Ja, gut, alles klar, ich vergebe dir, ist schon gut. Da gehen wir nämlich manchmal auch schnell drüber, weil wir denken, als Christen müssen wir das. Ja, ich vergebe dir, weil ich muss. Sondern auch mal zu schauen, was hat es denn jetzt mit mir gemacht, dass der andere mich verletzt hat? Und ein wichtiger Punkt, den ich gemerkt habe, den ich so gelernt habe, ist, das zu verstärken, wenn der andere sagt, für das und das habe ich falsch gemacht, das nochmal man darf das auch wiederholen und zu sagen, was du da gemacht hast, das hat mich verletzt, das war richtig falsch und grausam. Das darfst du dem Gegenüber sagen, weil Gott verurteilt Sünde, immer. Es ist immer schlecht und böse und wir sollen das auch. Wir sollen die Sünde genauso hassen, wie Gott sie hasst, deshalb müssen wir den Sünder hassen. Gott macht diese Unterscheidung auch. Aber das, was er getan hat, als zutiefst falsch und nicht richtig deklarieren, das hilft einem selbst, auch diese Unterscheidung zu machen zwischen dem Sünder und der Sünde. Das, was du gemacht hast, war zutiefst falsch und hat mich verletzt. Dann kommt der zweite Punkt. Ich vergebe dir. Das ist wichtig zu sagen. Ich vergebe dir. Du hast mich um Vergebung gebeten. Ich möchte dir vergeben. Ich sage manchmal, ich möchte dir noch gar nicht vergeben, aber ich weiß, dass Jesus will, dass ich dir vergebe. Zu dem Punkt komme ich gleich noch. Und drittens, das ist auch eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, ich werde diese Sache nie mehr gegen dich verwenden. Wenn ich jemanden vergeben habe, dann ist es weg. Gott nahm uns unsere Last ab und rollte sie ins Meer, gibt es ein Kinderlied. Da steht das so in einem Psalm. Und das macht Gott. Wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann ist es weg. Fertig. Für immer verschlossen und weg. Wenn ich einem anderen Menschen vergebe, funktioniert das leider nicht, weil wir nicht Gott sind. Gedanklich kommt das immer wieder hoch. Ich kann nicht einfach sagen, ich vergebe dir und ich vergesse es. Ich kann ja diese Erinnerung nicht auslöschen und wegprogrammieren. Aber ich kann sagen, ich möchte diese Sache nie mehr gegen dich verwenden. Wenn du das nächste Mal einen Streit hast und eine Diskussion, ich werde diese Sache nicht mehr auf den Tisch packen. Oder sagen, ja, du hast doch da auch letzte Woche. Das geht da nicht mehr. Wenn ich vergebe, ist es weg. Da kommt das nicht mehr zur Sprache, da kommt das nicht mehr auf den Tisch, dann wird das nicht mehr aufgewärmt, dann ist es weg. Das heißt nicht, dass es immer wieder hochkommt. Oder nicht immer wieder hochkommt. Da kommt eine Situation, dann denkst du wieder dran, da hat der andere mich so verletzt. Matthäus 18, Vers 22 ist eine spannende Stelle, wenn es um Vergebung geht. Haben bestimmt einige schon mal gehört. Da fragt Petrus Jesus, wie ist das denn, wenn mein Bruder gegen mich sündigt? Wie oft soll ich ihm vergeben? So 7-mal? Ja, Petrus hat wahrscheinlich schon gedacht, es hat schon die Messlatte ziemlich hochgesetzt. Und Jesus sagt 70 mal 7 mal. Und wer rechnen kann, weiß, es sind 490 Mal. Und wer sich mit ein bisschen Zahlensymbolik in der Bibel auskennt, der weiß, hier geht es nicht um eine Zahl, sondern um die Symbolik der Zahl. Jesus sagt eigentlich immer wieder, ewig, immer. Es gibt keinen, jetzt höre ich auf zu vergeben. Und wisst ihr, wie ich das immer interpretiert habe? Ja, der sündigt gegen mich, vergebe ich wieder. Dann macht er das Nächste, vergebe ich wieder. Aber wisst ihr, ich glaube, manchmal müssen wir unserem Nächsten 70 mal 7 mal für die ein und selbe Sache vergeben. Weil es immer wieder hochkommt. Da war die eine Sache, du hast ihm vergeben, aber es kommt immer wieder hoch. Und jedes Mal, wenn es hochkommt, musst du ihm neu vergeben. Kennt ihr das? Ich glaube, so hat es Jesus auch hier gemeint an dieser Stelle. Nicht einfach, ja, du musst halt immer pauschal vergeben, wenn was passiert, sondern manchmal kommen die Dinge immer wieder hoch. Und du musst immer wieder sagen, ich habe vergeben und muss dich daran erinnern. Das kostet immer wieder Kraft. Weil wenn du jemanden um Vergebung bittest, dann forderst du ihn auf, oder es ist schon eine krasse, ich finde, es ist schon eine krasse Bitte. Weil du forderst den anderen auf, seinen Zorn, seinen Ärger, seinen Groll, seinen Anspruch auf Vergeltung loszulassen. Das ist schon eine krasse Bitte. Und es wäre menschlich gesehen eine unerhörte Bitte, wenn Jesus uns das nicht vorgelebt hätte. Und ich glaube, um Vergebung bitten und zu vergeben ist beides schwer. Und was noch ganz wichtig ist, dabei sind fast nie gute Gefühle im Spiel. Deshalb ist Vergeben auch so schwer. Erstens, weil es für uns ungerecht erscheint. Und zweitens, weil wir nie, fast nie, wenn es um Vergebung geht, gute Gefühle dabei haben. Egal in welcher Position du bist, ob du vergeben musst oder ob du vergibst. Es ist immer eine Entscheidung. Es ist immer eine Entscheidung, ich möchte vergeben. Ich möchte vergeben. Wer aus dem Gefühl heraus vergibt, der wird, glaube ich, nur sehr, sehr, sehr dürftig vergeben in seinem Leben. Wisst ihr, das ist wie, wenn du jetzt denkst, ich muss der Person vergeben oder ich muss um Vergebung bitten, aber es fühlt sich noch nicht so an, gell? Irgendwie, ich kann das jetzt noch nicht. Ist auch okay, wenn das manchmal ein bisschen dauert, wenn man sich bewusst macht, was Vergebung wirklich bedeutet. Ja, nicht einfach, ja, wir sind Christen, machen wir jetzt mal schnell, alles klar, alles wieder gut. Nein, das hat eine größere Dimension. Aber ich glaube, wir schieben das manchmal so auf die lange Bank. Das ist wie wenn du, jetzt kommt langsam der Winter, das warme Wetter ist irgendwann vorbei, stehst oben am Waldsee und du willst reinspringen und denkst, oh, ist aber noch ziemlich kalt, gell? Ist ja mitten im Winter. Ich springe da jetzt noch nicht rein, das fühlt sich sicher nicht gut an. Ich warte noch ein bisschen. So ist es oft mit Vergebung, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, das wäre jetzt eigentlich dran, es fühlt sich nie gut an. Es fühlt sich an, als würdest du im Winter am Waldsee stehen und musst reinspringen. Und da wartest du und wartest du und wartest du und im Sommer hast du schon wieder vergessen. Vergebung fühlt sich nie gut an. Es fühlt sich nie gut an, aber es ist richtig. Es ist immer richtig. Wenn wir sagen, Liebe ist kein Gefühl, gell, sagt man ja so, ja, als Christ ist es wichtig zu wissen, Liebe ist nicht ein Gefühl, ist eine Entscheidung, gerade wenn man dann heiratet, sagt man das. Bei Vergebung ist es noch viel zutreffender als bei Liebe. Vergebung fühlt sich am Anfang nie gut an. Aber wisst ihr, es ist richtig und das Schöne ist, es kommt irgendwann nach. Nicht nach einer Woche, nicht nach zwei, vielleicht dauert es manchmal Monate, bis du merkst, das, was ich da getan habe, das war richtig, auch wenn es sich nicht gut angefühlt hat. Vergebung ist immer richtig. Es wird sich irgendwann gut anfühlen, aber nie am Anfang. Das Wort, was im Neuen Testament für Vergebung gebraucht wird, an den meisten Stellen ist aphiemi. Das bedeutet, wörtlich übersetzt, loslassen oder etwas fortschicken. Wenn ich vergebe, lasse ich etwas los. Ich lasse meinen Anspruch auf Vergeltung und meinen Zorn lasse ich los. Und das fällt ganz schön schwer, weil das halten wir manchmal ganz, ganz gerne fest. Aber wisst ihr, Gott kann uns nur beschenken mit seiner Gnade, Barmherzigkeit und mit seiner Vergebung, wenn wir loslassen. Nur wenn unsere Hände leer sind, wenn wir nicht an unserem Zorn, an unserem Stolz, an unserer Gerechtigkeit festhalten, es loslassen, unsere Hände aufmachen, sind unsere Hände leer, damit Gott etwas Besseres hineinlegen kann. Du kannst an deinem Stolz und deiner Gerechtigkeit festhalten. Besser, ja, wie sagt man, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, ja. Also Hauptsache irgendwas, ich habe meinen Zorn, ich habe wenigstens meine Gerechtigkeit und Gott will aber eigentlich, dass du die Hände aufmachst und seine Vergebung und seine Vorstellung von Gerechtigkeit empfängst. Und die Bibel geht noch einen Schritt weiter. Die Stelle muss ich nicht vorlesen, weil jeder, der im Gottesdienst war, hat es irgendwie schon mal gehört oder mitgesprochen. Wenn wir das Vaterunser beten, steht in Matthäus 6, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist an eine Bedingung geknüpft. Du kannst Gottes Vergebung und seine Barmherzigkeit und seine Gnade nicht in Anspruch nehmen, wenn du nicht vergibst. Ich weiß auch nicht, wie man das anders erklären sollte in der Bibel. Nochmal später wird es unterstrichen. Da steht, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, dann wird euer Vater im Himmel eure Verfehlungen euch auch nicht vergeben. Steht in Matthäus 6, Vers 14. Das ist ganz klar. Also Vergebung ist nicht irgendeine Option. Sie ist der Kern von einem Leben mit Jesus. Es war der Kern von Jesu Leben auf dieser Erde. Das war seine Mission. Sein Lebenswerk oder sein Ewigkeitswerk, besser gesagt. Wir können nicht einfach sagen, das ist eine Option. Es ist ein Auftrag. So krass das manchmal klingt und so schrecklich Dinge sind, die Menschen einem antun können. Aber wie krass hat Jesus das vorgelebt? Welche grausamen Dinge musste er erfahren und hat es vergeben? Und was auch wichtig ist, Vergebung ist ein öffentlicher Akt. Jesu Tod am Kreuz war etwas Öffentliches. Das war nicht einfach so, ach ja, der Mensch braucht Vergebung und Gott denkt sich da mal was rein Hypothetisches aus. Ja, Jesus theoretisch hätte sterben können. Ja, wir müssen das ja nicht durchziehen, wir machen das mal theoretisch. Bin ja Gott, kann das einfach festlegen. Nein, Jesus ist wirklich gestorben, auferstanden, hat gelitten und hat Vergebung für uns erlangt. Und wenn wir als Christen nicht vergeben, dann ist Jesus umsonst gestorben. Dann war sein Tod am Kreuz umsonst. Da haben wir nicht verstanden, was da passiert ist. Wenn wir nicht in den Prozess des Vergebens gehen, dann ist Christus umsonst gestorben. Wenn du nicht in den Prozess der Vergebung mit anderen Menschen gehst, dann ist Jesus umsonst gestorben. Wenn du sagst, ja, der eine hat mich verletzt, ich vergebe den das halt, aber der weiß das gar nicht, vielleicht weiß er auch gar nicht, dass er mich verletzt hat, dann ist er schon gut. Nein, Vergebung bedeutet, dass ich auf den anderen zugehe und dass das auch stattfindet. Sonst könnte ich auch sagen, er hätte Jesus ja rein hypothetisch sterben können. Nein, das ist wirklich passiert. Und wenn Verletzung passiert ist, dann müssen wir aufeinander zugehen und miteinander reden. Sonst war das alles umsonst, was Jesus da gemacht hat. Es gibt kein hypothetisches, ja, ich vergebe dem im Stillen. Das geht nicht. Du musst es dem anderen sagen, wenn du ihm vergeben hast. Weil so kann nur Beziehung wiederhergestellt werden. Das ist nochmal ein neues Thema. Vergebung ist nämlich nicht Versöhnung. Da würden wir jetzt zeitlich bis in die Bredouille kommen, wenn wir das nicht eh schon sind. Aber Vergebung bedeutet nicht Versöhnung. Das ist ein nächster Schritt. Aber wir müssen aufeinander zugehen, wenn wir verletzt wurden. Sonst kann Versöhnung oder Vergebung nicht gelebt werden. Und deshalb will ich dich heute fragen und damit schließen, welche Priorität hat Vergebung in deinem Leben? Ist es einfach nur etwas, was Jesus für dich getan hat, an das du dich dranhängst, für was du dich vielleicht mal entschieden hast? Und wenn du das noch nicht getan hast, da will ich dich dazu einladen, diese Vergebung anzunehmen. Welche Priorität hat Vergebung in deinem Leben? Ist es etwas Selbstverständliches, wie die Butter morgens am Frühstücksbrot? Oder setzt du alles daran, in deinem Leben zu vergeben und Vergebung zu erlangen? Ist es die höchste Priorität? Es war die höchste Priorität im Leben von Jesus übrigens. Es war Jesu Hauptthema auf dieser Erde. Wenn du wachsen möchtest in deiner Beziehung zu Jesus, dann vergib und bitte um Vergebung. Bei Menschen und bei Gott. Das sollte ein Merkmal von Menschen sein, die Jesus nachfolgen. Dafür sollten wir charakteristisch stehen, dafür sollten Leute uns kennen. Dass wir Vergebung leben und verstanden haben, was es bedeutet. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du Vergebung für uns geschaffen hast, die Möglichkeit geschaffen hast. Und dieses System ist für mich manchmal so schwer verständlich oder schwer zu leben. Es ist eigentlich so simpel, aber es ist so schwer. Danke, dass du dir nicht zu schade warst und dass wir das nachahmen können. Gib uns die Kraft dazu. Ich danke dir, dass wir das nicht alleine müssen, sondern dass dein Geist in uns wirkt und uns dazu drängt. Vergib mir, wo ich das unterbinde oder unterdrücke. Und ich will dich bitten, dass du uns allen hilfst, so zu leben, dass es dir Ehre macht, dass wir vergeben lernen, nicht irgendwie Schwamm drüber und die Sünde irgendwie bagatellisieren, sondern es ernst nehmen, dass Verletzung passiert und das bereinigen. Damit wir erleben, wie schön es ist, wenn Vergebung passiert, wie wir es in den Liedern gesungen haben, wie schön das ist, wenn wir das erleben dürfen. Danke, dass wir deine Kraft dazu in Anspruch nehmen dürfen. Amen.